Und hier kommen ja auch die externen Partner wieder ins Spiel, weil keiner erwartet ja, dass du alles wissen kannst. Es wäre sogar viel schöner, wenn du die Chance hast, dich auf einen dieser vielen Fachbereiche zu fokussieren.
Herzlich willkommen zu Zwein, dem Podcast für digitale Themen in einer digitaler werdenden Welt. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich, Susanne, danke, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Würde ich sagen, darfst du gerne gleich mal in die Vorstellungsrunde starten?
Ja, gerne. Wenn ich mich oder das, was ich mache, mit einem Satz zusammenfassen würde, und das versuche ich mal, dann würde ich sagen, ich helfe innovativen Teams, ihre Ideen sichtbar zu machen und den Nerv ihrer Zielgruppe zu treffen.
Okay, na dann wissen wir es ja jetzt ganz genau. Da kommen wir aber gleich nachher nochmal ein bisschen genauer drauf, ja, weil da fällt dann so ein Stichwort immer wieder, Marketing kann was.
Das stimmt.
Da kannst du ja dann gleich nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen, was du so machst und wie du das so machst. Aber du bist ja noch gar nicht so lange in den Themen, die du jetzt vertrittst, unterwegs. Also in der Selbstständigkeit.
Genau, Selbstständigkeit. Tatsächlich ist das Monat Nummer 13.
Oh, 13. Gut.
Ist das gut oder keine Glückszeit, ja, vielleicht? Aber es fühlt sich gut an auf jeden Fall.
Ja.
Ich hatte allerdings dieses Thema, mit dem ich mich jetzt selbstständig gemacht hatte, schon in der nebenberuflichen Selbstständigkeit quasi exzessiv getestet und wusste, okay, es gibt da einen Bedarf für. Weil vorher war ich einfach so ein ganz normaler Hands-on B2B-Marketing-Manager bei Hidden Champions, ganz klassisches Industriegüter-Marketing oder auch bei Startups. Ich habe schon immer komplexe, schwer erklärbare Technologien vermarktet und finde das unglaublich spannend, mit klugen Menschen zusammenzuarbeiten, die aber oft so ein bisschen Scheuklappen aufhaben und manchmal so sehr technologieverliebt sind und irgendwie die Kunden vergessen. Und ich habe das immer so als meinen Auftrag betrachtet, dann diese Scheuklappen auch mal abzumontieren und einfach zu hinterfragen, wie kann man das dann nochmal besser ausdrücken. Ich finde das wichtig, dass Innovationen auch begreifbar gemacht werden und das ist so meine Mission heute.
Okay, ja. Da haben wir ja in Thüringen jetzt, ich glaube, letztes Jahr war ja erst die Verleihung der Hidden Champions. Und ich glaube, just heute kam ein ganz interessanter Beitrag von dir. Den hatte ich auf LinkedIn gesehen zum Thema Hidden. Warum eigentlich? Also müssen denn das tatsächlich diese versteckten Champions bleiben? Oder hat das sogar einen Grund, warum die keiner kennt? So, und weiß ich nicht, ob wir jetzt zu viel verraten oder auch nicht, aber du hast mir mal im Vorgespräch erzählt, du hast keinen Kunden in Thüringen.
Das ist richtig, genau. Ich glaube, das liegt an der hohen Quote an Hidden Champions. Ich finde nämlich tatsächlich, das ist jetzt kein schönes Wort. Also man benutzt das oft in dem Kontext, das sind so Experten in der Nische, aber es heißt ja auch, es sind keine sichtbaren Experten in der Nische. Mhm. Richtig. Also ja, in dem Beitrag geht es so ein bisschen darum, ich versuche zu erläutern, warum Hidden Champions auch immer hidden bleiben, wenn sie zu produktfokussiert denken und nicht den Kundennutzen kommunizieren. Und ich finde, dass es ganz stark damit zu tun hat, dass man ein Produkt, also dass man einfach so diesen Glaubenssatz hat, was wir machen, das ist so innovativ, das versteht der Markt sofort, das Produkt, das verkauft sich quasi von selbst. Allein. Wir kennen sowieso auch alle unsere Kunden, deswegen hier Marketingabteilung, kannst du es eigentlich direkt wie geschnitten Brot verkaufen und das passiert dann aber doch nicht. Und irgendwie sind auch diese Hidden Champions, gerade auch als Arbeitgebermarken, oft nicht so attraktiv und fragen sich, warum kennt uns keiner, warum finden wir einfach jetzt keinen neuen Mitarbeiter? Und ich denke, das ist ganz, ganz eng miteinander verknüpft und mit einer fehlenden Positionierung. Und dazu braucht es eben ganz viele softe Faktoren und vor allem mehr Strategiearbeit. Und ich finde, die umgehen Hidden Champions oft sehr gerne, weil da muss man sich ja mit sich selber, seiner Mission und seinen Werten auseinandersetzen. Und ja, es ist dann irgendwie doch leichter, sich auf die Technologien zu konzentrieren.
Okay. Ja. Nun sind wir ja ein durchaus kontroverser Podcast.
Ja, bloß.
Müssen natürlich auch die Themen mal wirklich beim Namen nennen. Ich kenne einige der Hidden Champions hier in Thüringen, die sicherlich nicht hidden sein wollen. Ja. Also die wirklich auch viel dafür tun, wahrgenommen und auch in der äußeren Erscheinung sichtbar zu werden und auch mit ihren Themen. So, und wie gesagt, dennoch hast du deine Kunden eher in welchen Teilen Deutschlands? Wo bist du unterwegs?
Also im Augenblick würde ich sagen, sind viele Unternehmen, mit denen ich arbeite, in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, aber teilweise auch in den USA. Mhm. Tatsächlich arbeite ich da auch mit zwei Unternehmen im Moment zusammen und Ja, ich hatte auch schon Kunden in Norddeutschland, aber noch nicht in den neuen Bundesländern. Also überhaupt gar nicht, nicht nur Thüringen.
Okay.
Ich frage mich natürlich, woran das jetzt
woran das liegt. Ja, ja, weil,
bin ich?
Also kann natürlich einen Grund haben. Also von daher, wir brechen natürlich auch immer mal die Lanzen für unsere Thüringer Hidden Champions. Also von daher unterstellen wir ihnen mal nicht, dass sie sich wirklich verstecken wollen. Für viele ist das ja so ein bisschen dieses nach dem Motto, ja, also das ist auch so eine Form von Understatement. Also von daher, wir sind so die Besten, wir sagen es aber keinem.
Ja.
Das war ja auch viele Jahre lang durchaus ein Erfolgsrezept. Also es war ja nicht so, dass man mal sagen kann, das war grundsätzlich immer falsch.
Ja,
also gerade viele auch Maschinenbauer oder auch die Schwaben waren auch immer nicht bekannt dafür, im Prinzip nach außen zu posaunen, was sie doch für innovative Lösungen haben. Es hat sich aber mal gedreht vor ein paar Jahren. Ich glaube, da haben viele Unternehmen, ich will nicht sagen, den Anschluss verloren, aber vielleicht haben sie den Knall noch nicht gehört. Oder vielleicht den Spaten zu spät erstmal jetzt angesetzt wieder, um loszubuddeln und sich vielleicht auch ein bisschen aus dieser versteckten Ecke wieder rauszugraben. Vielleicht ist das noch eine Theorie?
Ja, ich glaube, da hängt ganz, ganz viel mit zusammen. Also gerade wo du gesprochen hast, habe ich gedacht, also auf jeden Fall haben sich die Kundenreisen, die Buyer Journey stark verändert und die Digitalisierung, die Einzug gehalten hat, auch in der Art und Weise, wie potenzielle Kunden den Markt erforschen oder Optionen für sich analysieren, macht es natürlich so ein Hidden Champion nicht gerade einfacher, wenn die digitale Infrastruktur fehlt, um die Lösung zu kommunizieren, weil als Hidden Champion hast du ja zwangsweise nicht das größte Marketing-Team, vermutlich keine so top aktuelle Website, die ist vielleicht auch nicht mobile-fähig, vielleicht hast du definitiv keinen Podcast, bist auch nicht auf Social Media aktiv, hast keine Content-Strategien für die ganzen Kanäle. Ja. Vermutlich hast du auch keine Mitarbeiter, die aktiv über ihre Themen kommunizieren und all das macht schwierig, aber was halt auch so ein Glaubenssatz ist, trotz allem finde ich, dass je höher der Innovationsgrad ist eines Produktes, ich glaube, je innovativer das Produkt ist, je neuer oder spezieller das Problem, das du löst, dann einfach zu glauben, dass deine Zielgruppe das direkt begreift, ist ein riesengroßer Irrglaube, weil gerade dann brauchst du ja umso mehr Kommunikation, weil du musst ja erstmal das Problembewusstsein schaffen. Also ich verstehe heute viel besser, warum zum Beispiel eine Technologie wie 3D-Druck so viele Jahrzehnte gebraucht hat, bis sie irgendwie erst industrialisiert werden konnte, weil die ganzen Use Cases erstmal geschaffen werden mussten. Also warum schafft man diese Abkürzung sich denn nicht selber, indem man einfach aktiver kommuniziert und in diesem Augenblick reflektiert, wer die Zielgruppen sein könnten und diese Kommunikationsstrategien von Anfang an mitdenken und auch die Kanäle dafür schafft. Ja, das wäre gar nicht so schwierig.
Naja, da ist, glaube ich, das Vertrauen, sich dann auf einen externen Dienstleister zu stützen, auch bei vielen, die sind ja sehr selbst überzeugt, müssen die auch sein.
Ja.
Also gerade Unternehmen, die im Weltmarkt bestehen wollen, brauchen ja auch eine hohe Selbstüberzeugungskraft und vor allem auch wirklich eine sehr eigenständige Form der Vermarktung ihrer Produkte oder ihrer Themen, gerade wenn sie so hoch spezialisiert sind. Und ich glaube, da kommt immer so ein bisschen der Gedanke auf, naja, nach dem Motto, also wir wissen am besten über unsere Themen und über Produkte Bescheid. Wie will denn jetzt von außen jemand kommen und uns erklären, wie es geht? So, also das haben wir auch schon ganz oft gehört und auch erfahren dürfen. Wie gehst du da vor? Also vielleicht kommen wir dann gleich mal an die praktische, weil wir wollen ja ein bisschen Aufklärungsarbeit.
Ja,
also
genau.
Wie gesagt, auch vielleicht für die Hidden Champions, die noch an Sichtbarkeit, Reichweite und vielleicht auch so ein bisschen mehr am Marktzugang arbeiten. Also von daher klären wir uns mal auf. Wie gehst du vor, wenn du jetzt merkst, also da passt es noch nicht komplett?
Genau, also meine Zielgruppe bin ich quasi selber. Deswegen funktioniert das auch so gut. Oder ich kann mir so gut in die Sorgen und Nöte von Marketing-Experten hineindenken, die eigentlich systematischer Innovationen vermarkten möchten und vor allem auch mehr Impact mit ihrer Arbeit schaffen möchten und die nicht nur Messen vorbereiten wollen oder Employer Branding Aktivitäten unterstützen, sondern eigentlich mit der Unternehmensstrategie dazu beitragen wollen, dass das Unternehmen zukunftsfähig bleibt mit Innovation. Und ich richte mich eigentlich da komplett an diese Zielgruppe, die erkennt, okay, so wie es jetzt heute läuft, Marketing als interne Werkbank, Marketing als Dienstleister, operatives Marketing, das kann nicht funktionieren. Ich weiß viel mehr, ich kann eigentlich auch viel mehr, aber ich brauche eine richtige Methode, um diese PS auf die Straße zu bekommen. Weil das klappt nur, wenn du funktionsübergreifend die anderen Experten an Bord holst und sie quasi als Team dafür sensibilisierst, dass Kommunikation alle angeht und nicht nur die Marketingabteilung. Dieses Strategiemodell schafft eben genau das. Also es hilft dir, die internen Experten an einen Tisch zu holen und mit ihnen gemeinsam einmal so 360 Grad um dein Thema drumherum zu laufen und du verstehst, wer weiß was, wie greift das alles ineinander, wen brauche ich wann, Weil tatsächlich ist es ja so, je teurer ein Produkt ist, desto mehr erwartet der Käufer persönlichen Service, persönliche Beratung, desto spezifischer werden die Fragen, desto länger dauern Entscheidungsprozesse, desto größer werden die Buying Center. Mhm. Und ich finde, dass man an sich heute schon anfangen müsste, so einen digitalen Twin seines Teams aufzubauen im digitalen Raum, um jeder Persona im Buying Center so eine Person gegenüberzustellen, die dann Fragen beantwortet, damit diese Entscheidungsprozesse abgekürzt werden können, weil niemand möchte von einer Marketing-Person beraten werden, weil wir ja keine Ingenieure sind. Das ist halt das Problem, warum Marketing dann irgendwie auch wieder nicht ernst genommen wird. Aber wir müssen auch gar keine Ingenieure sein, weil dazu gibt es ja wiederum die Ingenieure. Mit diesem Modell will ich einfach sicherstellen, dass die Menschen in die Verantwortung kommen, die sichtbar werden müssen, um Kunden im digitalen Raum besser zu beraten, zum Wohle des Produktes und des Erfolges, des gemeinsamen.
Interessanter Ansatz, dass man mit sich selbst in die Diskussion geht. So, wir haben es auch ganz kurz im Vorgespräch gesagt, ich bin so ein Sprechdenker. Also von daher bin ich am unkreativsten, wenn ich also vor dem Monitor sitze und irgendwie versuche, mir eine Idee da auf das weiße Blatt dann irgendwie zu schreiben. Währenddessen beim Sprechen, wenn man also wirklich einen Sparring-Partner hat, mit dem man auch Dinge bereden kann, doch relativ schnell wirklich auch dann gute und greifbare Ansätze und Gedanken und Ideen dann kommen.
Absolut.
So, und deswegen, also vielleicht wäre das ja so ein erster Ansatz für die Ingenieure, zu sagen, okay, ich brauche mal meinen digitalen Zwilling, mit dem ich dann meine Sorgen, meine Themen, vielleicht auch so meine Ideen auch mal besprechen kann, um auch mal so ein bisschen so eine Selbstreflexion vielleicht seiner Arbeit zu kriegen. Dann kommen nämlich genau die Fragen. Also wir sehen es ja ganz oft, auch wenn wir jetzt mal Preisverleihung, Innovationspreis, gibt es ja immer so verschiedene Anlässe und dann sind eben dort wahnsinns dolle technische Entwicklungen, wo man sich dann hinterher aber doch auch immer noch mal wieder fragt, wer wollte das? Also wollten das die Unternehmen, weil sie der Meinung waren, wir brauchen da mal eine totale Innovation auf unser bestehendes Produkt, oder gab es tatsächlich den Markt, der das so abfragt? Und ich habe manchmal so ein bisschen, ich würde sagen die Bauchschmerzen, aber so ein bisschen das Bauchgefühl, es wird zu oft erstmal geguckt, was könnten wir in unseren Produkten noch besser machen? Und dann wird versucht, das in den Markt zu bringen. So nach dem Motto, aber wenn wir das ja als Wahnsinns-Innovation sehen, dann muss das, wie du es vorhin auch eingangs schon gesagt hast, dann muss das der Markt ja auch sehen. Und der sagt dann, ja, es war schön, aber ist zu teuer. Also es löst zu wenig Probleme und ist dafür im Kosten-Nutzen-Verhältnis einfach zu hochpreisig. Also machen wir weiter mit der bestehenden Lösung. Und dann sind die Unternehmen ganz baff und sagen, aber wie kann denn das sein? Wir haben uns doch so viel Mühe gegeben, die Themen weiterzuentwickeln. Jetzt wollen die das nicht.
Ja, dann hat aber die Marketingabteilung versagt, weil die hat das ja offensichtlich nicht gut genug verkauft und keine Ahnung.
Genau, wer macht das? Und die Agentur war schuld und überhaupt unser digitales Marketing funktioniert ja gar nicht.
Ja, die Idee war genial.
Gut, aber das könnte man jetzt ja runtertransportieren. Das ist ja nicht nur ein Hidden Champion Thema, das haben wir ja in ganz, ganz vielen Bereichen. Also im Zweifelsfall ist immer der Dienstleister sowieso schuld. Deswegen haben wir schon gesagt, dass die nehmen wir gerne auf uns. Also von daher spiegeln aber auch gerne mal zurück, wo es vielleicht an der einen oder anderen Stelle beim Unternehmen klemmt. Gibt es, ich sag mal, jetzt hast du so gesagt, den groben Ansatz, aber vielleicht ist ja der ein oder andere Unternehmer und jetzt vielleicht sogar Mitarbeiter eines Hidden Champions unser Zuhörer, Zuschauer. Und der sagt, ja, der klingt ja immer ganz toll und die wissen ja sowieso alles nach dem Motto, wir machen ja alles falsch und die machen ja alles richtig. Gibt es vielleicht noch einen anderen Ansatz, wo du sagst, also hier hättet ihr Indikatoren, wo ihr beispielsweise merken könnt, dass ihr vielleicht an der Stelle Unterstützung braucht? Also neben dem nach dem Motto, dass wir ja erstmal unsichtbar sind und wir wollen sichtbarer werden und wir machen ja auch schon ganz viel. Das wird ja sicherlich bei einigen anderen so sein.
Aber also ich glaube, der allereinfachste Indikator ist, wenn du das Team fragst, was macht ihr eigentlich, und jeder antwortet was anderes. Das finde ich ist ein ziemlich guter Indikator, weil an sich sollten ja alle im Unternehmen verstehen, also die gleiche Geschichte nach außen erzählen und auch nach innen. Und das oft herrscht schon diese Klarheit gar nicht, was machen wir eigentlich und wie soll das dann jemand von außen begreifen. Und oft hat man ja dann auch einen Bauchladen voller Produkte und wie will man das dann wiederum verallgemeinern? Also überhaupt erstmal diese Klarheit zu stiften, finde ich, könnte ein guter Indikator sein. Und ich glaube, dann ist es eigentlich gar nicht so schwierig. Verrückterweise könnten wir alle Probleme lösen, wenn wir miteinander reden würden. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und ich habe sowohl in Startups als auch in großen Unternehmen gearbeitet und überall gab es Silos. Ich glaube, die gibt es nicht nur in großen Unternehmen. Sobald mehr als drei Menschen, würde ich sagen, zusammenarbeiten, entstehen irgendwie Silos. Und ich finde, Marketingabteilungen sind so eine Horizontale zwischen all diesen Silos. Also wir sollten uns als solche begreifen und diese Silos bewusst ein reißen. Also klar wäre es toll, wenn es gar keine Abteilung gäbe und wäre da so eine Kundenabteilung wären, sind wir aber nicht. Ich wollte auch noch einen Einsatz oder einen Einwurf zu dem Thema Kommunikation oder dass man, wenn man miteinander spricht, schneller Erkenntnisse gewinnt. Und das ist auch genau das Prinzip, auf dem das Canvas-Modell aufbaut. Weil ich glaube, dass Strategiearbeit oder das Go-to-Market-Strategien oder Strategie generell ein total negativ vorbelasteter Begriff ist, weil wir alle schlechte Meetings erlebt haben, weil wir alle in Meetings gehen, uns den Hintern wund sitzen, davor uns nicht vorbereitet haben, danach gibt es keine Nachbereitung, solche Meetings kenne ich auch. Und ich will damit ein Ende machen, indem ich ganz bewusst sage, innerhalb von 3 Stunden kann man die Grundlagen für so eine Go-to-Market-Strategie schaffen, weil der Kunde da draußen oder deine potenzielle Zielgruppe, die hat sowieso keine Zeit. Die braucht also nur diesen einen Tropfen. Wir gießen immer so ein ganzes Wasserglas quasi in Informationen über die Leute. Aber niemand kann das verarbeiten, wenn man diese Experten mal an den Tisch holt und jeder seine Perspektive schildert und auf einmal aus diesen ganzen Perspektiven sich ein einheitliches Bild ergibt und man aus all diesen Elementen so diese holistische, schönste Value Proposition entdecken kann. Diesen roten Faden, auf den alle sich einigen können. Merken die in sich alle, ja. Der Kunde versteht das und du hast das Optimale aus allen Wissenshorizonten eingesammelt. Du hast die Grundlage für ein Wissensmanagement geschaffen, auf dem du aufbauen kannst, finde ich, mit so einem Canvas-Modell.
Ja, vielleicht gehen wir dann da gleich noch mal ein bisschen tiefer in das Canvas-Thema mal rein. Du hast das ja auch als, ich sag mal, wie gesagt, eigenes kleines Produkt, das so sagen, kreiert, gebaut oder
Strategiemodell. Also ich verkaufe es nicht. Es ist einfach nur ein frei zugängliches Strategiemodell für alle, die damit arbeiten möchten.
Okay. Können wir das theoretisch für die Podcast-Zuhörer, Zuschauer mit einem verlinken, weil dann würden wir das nämlich hier unter das Video packen. Dann können sich das jeder gerne mal auch mal anschauen. Aber es hängt natürlich schon auch, ich sag mal, der Einsatz selber an einer gewissen Strategie, wie du es eben schon sagst. Also von daher, klar, kann man sich Vorlagen nehmen. Die gibt es ja auch im Internet in jeder Form, auch gerade mit diesen Canva-Themen. Aber trotzdem hast du ja dafür eine sehr detaillierte, dann, ich sag mal, eine Ablaufstrategie entwickelt, wie du mit den Themen vorgehst. Ja, also vielleicht kannst du uns da, ohne dass wir jetzt deine Betriebsgeheimnisse der Selbstständigkeit ausplaudern wollen, aber vielleicht kannst du mal kurz erklären, welche Erfahrungen du ja auch gemacht hast, die ja durchaus, wie du sagst, sehr positiv sind oder auch für die Unternehmen, mit denen du arbeitest, ja hoffentlich einen sehr erfolgreich positiven Effekt zur Folge haben.
Ich habe so viele Erfahrungen gemacht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Am Anfang dachte ich, es wäre ein reines Go-to-Market-Modell für Innovation. Mhm. In dem Kontext habe ich es immer benutzt. Dann habe ich aber irgendwann begriffen, es geht eigentlich darum zu erkennen, dass der Product-Market-Fit ein ganz zerbrechliches Konstrukt ist. Also es muss immer in Balance gehalten werden. Es gibt 1000 Stellschrauben, die du drehen kannst, um diese Balance wiederherzustellen. Ja. Am Anfang, wenn dein Produkt hochinnovativ ist, kommt es sicherlich darauf an, überhaupt erstmal das Problembewusstsein zu schaffen. Das heißt, du musst verstehen, was sind die Alltagssorgen, Probleme, Nöte deiner Zielgruppe oder auch die Konsequenzen, wenn sie nicht handeln, um irgendwie ihnen so ein Momentum oder so ein FOMO-Moment zu erschaffen, warum es sich lohnt, sich mit dir zu beschäftigen. Aber je mehr das Produkt dann genutzt wird, etabliert wird und dann irgendwie auch Wettbewerber dazukommen, MeToo-Produkte dazukommen, spätestens dann macht es natürlich auch Sinn, sich dann damit mit dem Thema Positionierung zu befassen. Warum setze ich denn neue Standards als andere Wettbewerber? In diesem Canvas-Modell habe ich versucht, all diese Stellschrauben, die es gibt, um diesen Product-Market-Fit immer fein zu justieren, aufzugliedern. Und habe 9 Felder gefunden, mit denen das quasi möglich ist. 2 Felder ganz am unteren Rand, die dienen nur für die Planung, weil es ist immer total klasse, wenn man viele Ideen generiert, aber man muss sie auch umsetzen. Also Strategie dient ja der Umsetzung und nicht dem Selbstzweck. Und die anderen Felder 1-7 sind hauptsächlich dazu da, um diese Content-Ideen zu entwickeln. Mhm. Also ich versuche in diesen Workshops mit dem Team Content-Ideen zu entwickeln, um Hypothesen zum Verhalten der User mit Content zu testen. Kleine Content-Experimente. Hast du denn auch schon mal mit einem Canvas-Modell gearbeitet oder selber so Hands-on-Praxiserfahrungen gesammelt?
In der Tat ja. Also wir arbeiten ja relativ oft an so recht komplexen Projekten und merken aber dann eben auch ganz schnell, dass es durchaus Erfahrung und vor allen Dingen Routine braucht, um mit so Canvas-Modellen mhm. auch zu arbeiten, um das wirklich erfolgreich zu machen. Man kann die mal vollschreiben,
ja.
und dann haben wir die vollgeschrieben und ja. sagen so, super, haben wir richtig was geschafft, und dann wandern die aber in die Schublade oder gehen tatsächlich ins Digitalarchiv, ohne aber wirklich übersetzt zu werden. Und ich glaube, das ist immer so eine große Herausforderung noch für viele. Wir leiten es dann auch tatsächlich in so ein bisschen die Richtung mal, was kann man im Content-Redaktionsplan draus machen? Mhm. Wie könnte man jetzt daraus tatsächlich auch mal die Markt- und Markenstrategie mal ableiten? Wird aber von vielen Kunden nicht konsequent genug umgesetzt. Das ist so meine Erfahrung. Also wie gesagt, man macht viel am Anfang, gibt viel Kraft, Zeit und Mühe in die Entstehung auch von solchen Konzepten oder von solchen Informationen und solchen Inhalten. Hinten raus ist es dann aber so, da wird es dann ein bisschen anstrengend. Mhm. So, und da merkt man dann ganz schnell, wer wirklich, ich sag mal, schon trainiert ist oder wem dann auch so ein bisschen die Puste ausgeht. So.
Kann ich total gut nachvollziehen. Mhm. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht und habe deswegen mein Canvas-Modell so ein bisschen umgemodelt, weil normalerweise hast du ja nur diesen einen One-Pager.
Ja.
Und du trägst 1 Milliarde Informationen in Schriftgröße 3 am Ende.
Ja, dann wird es ein bisschen kleiner, damit es noch reinpasst.
Der Sinn und Zweck von dem Canvas-Modell ist ja, komplexe Ideen zu vereinfachen. Mhm. Also musst du ja irgendwann dich auch mal hinsetzen und das zusammenfassen. Und dafür ist eigentlich diese Seite da. Aber jetzt hast du ja diese ganzen kleinteiligen Informationen. Ich habe dann irgendwann gedacht, okay, offensichtlich braucht jedes Feld einen eigenen Raum. Und habe das aufgedröselt. Mhm. Und dann wurde mir klar, dass dieses Feld vielleicht auch gedanklich dadurch nochmal unterstrukturiert werden kann, dass ich mehr, so Anhaltspunkte schaffen kann, wie man Fragen oder ein Gespräch leiten kann. Und würde jetzt tatsächlich erst durch diese Raumfelder gehen, das Wissen einmal einsammeln und dann erst zusammenfassen. Und dann kommen die Aha-Momente, wenn man nämlich erkennt, dass das zum Beispiel so bei all den Herausforderungen, die Kunden haben, zum Beispiel ein Root Cause, es gibt kein deutsches Wort für Root Cause, ein Root Cause gibt, also eine Herausforderung, auf die irgendwie alle einzahlen, aber erst einmal länger drüber nachdenkt und du kommst nicht drum herum, halt dein Gehirn anzustellen, also auch nicht mit einem Canvas-Modell. Du musst diese Denkarbeit halt trotzdem machen, aber ich finde, es wird systematischer und auch der Gedanke, dass du nichts vergisst, finde ich irgendwie beruhigend, weil durch alle Felder durchläufst und ich habe meine Felder auch so angeordnet, dass man mit dem Wissen aus dem einen Feld das nächste befüllen kann, weil ich finde, es gibt irgendwie immer eine logische Reihenfolge, die es dann leichter macht, so einen natürlichen Gesprächsverlauf quasi nachempfindet.
Ja, dann wird es auch nicht zu so einem gedanklichen Chaos.
Genau.
So, und wie gesagt, das könnte, kommen wir wieder zur Eingangstheorie, warum haben wir zum Beispiel in Mitteldeutschland, nehmen wir mal ein bisschen größer, nicht nur Thüringen, warum haben wir da noch nicht diese etablierten Themen? Das kann eben sein, weil wir zum einen eben sehr stark vom kleineren Mittelstand geprägt sind. Also die großen Unternehmen, denen traue ich zum Beispiel eher zu, dass die auch solche Kompetenzteams dann in den jeweiligen Abteilungen haben, um das tatsächlich auch miteinander schon zu spielen und zu arbeiten. Aber gerade den kleineren und den mittelständischen Unternehmen fällt es, glaube ich, schwer, weil die das nie trainiert haben. So, das heißt also im Endeffekt, die einzelnen Fachbereiche, die Teams, die reden zwar schon mal miteinander, aber eben nicht in dieser qualifizierten Form. So, und deswegen glaube ich schon, dass das erstmal wichtig ist, so eine Struktur zu haben, an der man üben und trainieren kann, um dann wirklich irgendwann auch mal einen gewissen Effekt zu erzeugen und dann eben auch wirklich an der Erfahrung zu merken, Mensch, das bringt uns wirklich vorwärts und es ist nicht nur einfach zeitaufwendig.
Das ist
ja in der Digitalisierung ganz oft kommt. Jetzt ist der Prozess viel komplizierter als vorher.
Ja.
Also jetzt haben wir es komplett digital, aber es ist ja viel aufwendiger.
Ja.
Findet den Fehler. Also dann scheint ja irgendwas noch nicht richtig hingehauen zu haben. Und hier ist bei uns tatsächlich auch ganz oft so der Eindruck, dass die Unternehmen erstmal Angst haben, auch wenn die so ein Modell sehen. Du sagst ja auch, 9 Blöcke. Sie sagen, ach du Mai, also bis wir da durch sind, nach dem Motto, da ist ja die Markteinführung schon durch und wir sind ja schon nächstes Jahr. Und bis wir das in den Teams mal irgendwie mit Ergebnissen, also da machen wir doch weiter wie immer. Ist ja viel zu aufwendig.
Ja, aber die Krux ist ja, dass du diese Antworten trotzdem kennen musst.
Ja.
Also du musst sie in deine Content-Strategie einbauen. Der Kunde möchte wissen, warum er bei dir kaufen soll oder nicht beim Wettbewerb. Der möchte wissen, warum er dir vertrauen kann. Der möchte wissen, was dich überhaupt qualifiziert.
Genau, das macht ja das Marketing. Das macht ja die Marketingabteilung. Ja,
genau, absolut. Und am Ende hat man dann immer gleiche Alleinstellungsmerkmale. Am Ende sagt man dann, ja, wir haben einen Global Footprint. Das hat aber dann irgendwie jeder. Und dann ist jeder gleich und alle haben blaue Logos. Und das ist eben genau das Problem, B2B-Marketing.
Gut, so wie lösen wir das denn jetzt? Weil wir sind ja hier nicht zur Problemfindung, sondern wir sind ja zur Problemlösung.
Ja, man müsste das an sich von oben hinab lösen, aber oft ist es ja so, dass es kein CMO gibt in diesem kleinen Unternehmen. Deswegen denke ich, müssen die B2B-Marketer aktiv ihre Rolle hinterfragen und sagen, nein, sorry, ich mache das nicht mehr. Ich möchte das so und so machen, weil aber diese eingetrampelten Pfade und von denen erwartet wird, dass wir sie weitergehen, die müssen wir auf jeden Fall verlassen. Wenn wir das nicht machen, müssen wir die bis zum Ende aller Tage durchlaufen, aber da ist dann niemand sonst mehr, der uns noch folgen wird.
Ja, es ist ja unheimlich schwer, weil durchaus ja dann, wenn jetzt ein Marketer sagt, okay, ich verlasse diese Pfade, ich will hier eine neue Rolle, wird ihm ja ganz schnell unterstellt, der ist seiner Aufgabe nicht gewachsen, der kann es nicht. Also deswegen spielen so viele Dinge da rein. Wie gesagt, wenn man sich auch fragt, warum machen, ich sage mal, so viele Unternehmen, so viele Mitarbeiter, so viele Verantwortliche immer noch in diesen alten Systemen weiter. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen immer das Ding, ich will ja nicht mich selber outen, dass ich quasi neue Dinge nicht weiß oder nicht kenne oder nicht verstehe in der Masse. Ja. Das ist es aber gar nicht. Also es ist ja gar nicht so, dass jemand sich damit quasi abwertet, sondern es wäre ja tatsächlich so, dass man eher eigentlich die Kompetenz beweist, indem man sagt, ja, Leute, also wir müssen mal neu denken, wir brauchen neue Ansätze, neue Lösungen. Aber ich merke das auch tatsächlich, wenn wir zum Beispiel Anforderungen und Aufgaben in die Agentur kriegen und sagen, ja, das können wir gerne ausprobieren. Wir wissen aber auch nicht, ob es funktioniert.
Ja.
Aber es wird ja erwartet vom Dienstleister, er muss ja wissen, wie es geht. Ja. So, wenn wir uns dann aber angucken, gerade in unserer Welt mit künstlicher Intelligenz und Tools und Themen und neuen Innovationen, die jeden Tag aufploppen, also das kann ja gar niemand wissen. Also das kann auch ein Spezialist, könnte sie jetzt zwar Spezialist nennen, aber auch der weiß ja nicht alles. Ja. So, und ich glaube, das auch mal zuzugeben und zu sagen, nö, wir fangen jetzt mal neue Themen an, neu zu denken, wir hinterfragen mal unsere Prozesse, ist jetzt kein, also aus meiner Sicht kein Zeichen von Schwäche, auch für einen Marketingverantwortlichen.
Es gehört einfach dazu, zu experimentieren. Also Marketing mehr als noch als sonst irgendwo, weil du musst neue Tools, neue Prozesse erstmal ausprobieren. Und im Go-to-Market-Kontext ist es ja tatsächlich so, dass du auf neue Marktfelder erschließen musst und erstmal herausfinden musst, kann mein Produkt auch vielleicht Unternehmen in dieser Industrie weiterhelfen? Und deshalb, finde ich, brauchst du die Insights aller Experten in deinem Team, weil dann kannst du die Gefahr des Scheiterns tatsächlich reduzieren, weil die Chance, dass jemand etwas weiß, was dir weiterhilft und irgendwas ausschließen kann oder du merkst, okay, ich kann das und das recyceln und hier habe ich noch eine Lücke, aber die könnte ich so umgehen. Auf einmal wird ein Pfad klarer, den man gehen muss. Und aus diesen 1000 Möglichkeiten, die du machen könntest, sind dann vielleicht nur noch 3 übrig. Und die Chance, dass das funktioniert, ist wesentlich größer. Und dass der wichtig ist vor allem auch, dass du dann das Commitment des Teams hast, das dich dann dabei begleitet und dass du diesen Weg nicht alleine gehst. Weil oft werden nicht gerne Entscheidungen getroffen. Aber wenn man gemeinsam diese Entscheidung dann trifft, steht man auch eher dahinter. Du musst nämlich Entscheidungen treffen. Das ist leider nicht, es ist ansonsten einfach unmöglich weiterzugehen.
Naja, und das ist auch eine Erfahrung, die wir immer wieder sehen. Wenn ich ja nicht über alles Bescheid weiß, dann ist durchaus mal ganz schnell so der, selbst bei Unternehmenslenkern oder auch bei Verantwortlichen, lieber nicht zu entscheiden, weil wenn ich das jetzt entscheide, ist ja falsch. Also ich kenne mich nicht aus, ich weiß es nicht, also mache ich lieber keine Entscheidung oder wir machen lieber so weiter wie bisher. Ja. Das kriegen wir auch ganz oft mit, wenn wir mit manchen Themen auch konfrontiert sind. Nur das hilft am Ende, macht es nicht besser. Also von daher im schlimmsten Fall verschleppe ich nur die Entscheidung mit allen Konsequenzen, die das dann nach sich zieht.
Ich denke, wir sollten einfach vertrauen, dass die Experten in unserem Team das Beste, was in ihrer Entscheidung steht, machen, um die besten Entscheidungen zu treffen. Du kannst nicht alles wissen, aber wenn man sich für sein Thema, seinen Job so sehr interessiert, dass man mit so viel Begeisterung vielleicht auch schaut, was geht und was geht nicht und was kann ich davon nutzen, dann sollte man in diesem Kontext einfach frei experimentieren dürfen, auch Fehler machen dürfen. Also Marketing ist halt Testen und Experimentieren. Ja. Marketing ist quasi per Definition ein nie endendes Experiment und das ist auch gut so. Man muss herausfinden, passt der neue Kanal, funktioniert dieser Content, dieses Format, verfestigt sich was funktioniert und immer kommt was Neues dazu, was anderes geht weg. Also ich finde, das macht Marketing auch so unglaublich spannend, weil du viele verschiedene Zielgruppen hast. Jeder braucht einen anderen Teil der Story. Die sind vielleicht auf unterschiedlichen Kanälen unterwegs und diese Komplexität kannst du nur meistern, wenn du von oben mal drauf schaust und alles, was nicht wichtig ist, weglässt. Und ich finde, das Thema Innovationskommunikation oder Go-to-Market sollte viel mehr Ressourcen erhalten als so viele andere Themenbereiche. wie Broschürenerstellung und Übersetzen in 16 Sprachen beispielsweise, weil das ist einfach viel, viel relevanter und wichtiger. Mhm. Es sichert unsere Zukunft, es sichert Arbeitsplätze, schafft Chancen, Partnerschaften, Kollaborationen. Es geht ja um noch viel mehr als nur potenzielle Kunden auf dich aufmerksam zu machen. Mhm. Es geht ja darum, dass der Markt erfährt, dass du da bist und was du da eigentlich machst.
Ja, und ich glaube auch, dass es noch nie so viele Möglichkeiten gab. Ich sage mal, heute Zielgruppen auf so unterschiedlichen Wegen auch so detailliert. Ich sage mal, es gibt ja eine ganz, ganz feine Clusterung auch von Zielgruppen, selbst in dem B2B-Bereich. So, und durch die technischen Innovationen, die eben jeden Tag hochploppen, die man aber eben ausprobieren muss, auch im digitalen Marketing-Bereich, hatte ich wahrscheinlich noch nie so viele Möglichkeiten und auch in so einer hohen Geschwindigkeit, KI-Tools, bestimmte Dinge, die man heute einsetzen kann, eben auch eine gewisse Sichtbarkeit und Reichweite zu erzeugen. Aber eben nur, wie du sagst, wenn man eben offen ist und auch mal ein bisschen experimentierfreudig.
Und hier kommen ja auch die externen Partner wieder ins Spiel, weil keiner erwartet ja, dass du alles wissen kannst. Es wäre sogar viel schöner, wenn du die Chance hast, dich auf einen dieser vielen Fachbereiche zu fokussieren und halt mit Leuten zusammenarbeitest, die dann Wissen punktuell beisteuern auf der Reise, sodass du halt schneller ankommst. Im Endeffekt scheint das wie ein Umweg, weil man erstmal mit jemandem extern zusammenarbeitet, aber es ist eigentlich die Abkürzung, um anzukommen.
Jetzt waren wir schon bei dem Thema Experten. Jetzt weiß ich ja, dass du auch in verschiedenen Netzwerken unterwegs bist und dir da wahrscheinlich ja auch Input holst oder da recht gut vernetzt bist. Ist das
so? Ich arbeite ja grundsätzlich auch im Homeoffice, also muss ich mich ja auch mit anderen Menschen austauschen. Ich finde das unglaublich spannend. Ähnlich wie Joe, glaube ich, im Gespräch mit anderen merke ich erstmal, stelle ich erstmal fest, was ist mein eigener Standpunkt zu so vielen Themen. Ansonsten wabert das alles in meinem Kopf umher. Also ja, ist mir unheimlich wichtig. Mhm. Also auch live gerne.
Ja, machst ja Vorträge, hatte ich gesehen.
Ja, super gerne. Ich finde, es gibt keinen besseren Weg, andere Menschen mit seiner Begeisterung anzustecken, eine bessere Gesprächsgrundlage zu schaffen und auch so Ideen zu transportieren. Und ich spreche sehr gerne über den Einsatz des Canvas-Modells und gute Use Cases oder was Go-to-Market aus meiner Sicht so wichtig macht, sodass wir es überhaupt neu denken müssen, was ein Product-Market-Fit ist. Und ich spreche super gerne vor den Marketern von morgen an Universitäten, aber auch, wenn ich die Chance habe, natürlich sehr gerne mit den gestandenen Praxis-Marketern, deren Begeisterung für den Job ich dann einfach nochmal neu wecken möchte, weil es ist der coolste Job überhaupt und wir sind manchmal so ein bisschen frustriert und vielleicht auch gelähmt von dem Alltag und das ist schade, da geht so viel mehr.
Ja, das ist ja auch mein Antrieb. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte, aber wir haben ja dieses Jahr 25-jähriges Firmenjubiläum.
Das ist sehr beeindruckend.
Am 1.11. machen wir mal 25 Jahre. Und trotzdem, genau das ist so das, wo ich auch sage, teile ich deine, ich darf es ruhig Euphorie oder so ein bisschen so diese Motivation auch nennen, eben dieses Neue zu entdecken. Also wenn ich das nicht mehr hätte, würde ich mir, glaube ich, auch einen neuen Job suchen. Also wenn man dann nicht mehr die Chance hätte, einfach mal wirklich immer wieder neue Themen auszuprobieren, neue Dinge zu entdecken und dann auch mal in Alltagstauglichkeit zu testen. So, da geht auch viel schief. Also auch dessen muss sich, glaube ich, jeder bewusst sein, der heute so versucht, auch mal neue Wege zu gehen. Da wird nicht jeder Pfad gleich erfolgreich sein. Aber das ist so wie am Wochenende, wenn man mal eben durch den Wald stapft und sagt man, guck mal hier, können wir noch mal links abbiegen. Sieht ja aus, ob da mal jemand langgegangen ist. Und dann stellt man aber irgendwann fest, hier geht es wirklich nicht mehr weiter.
Ja.
Oder wir haben im Sommerurlaub mal, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Stunden bei 35 Grad den Weg zum Wasser gesucht.
Okay, das war nicht so schön.
Undurchdringliche Dornen. Hecken haben uns also immer wieder zur Umkehr gezwungen, aber das ist so das Bild, was ich dann auch mal vor Augen habe, wo man sagen kann, ja, am Ende haben wir es doch irgendwie geschafft, ans Wasser zu kommen, aber es war eben nicht der bequemste, kürzeste und der direkteste Weg.
Ja.
So, und man musste eben mal viele Dinge mal ausprobieren, aber auch das waren ja immer wieder, ich sag mal, Möglichkeiten, schöne Momente kennenzulernen. Also eine schöne Aussicht. Oder man sagt sich dann im Endeffekt, warum mache ich das eigentlich? Ja, kann man auch mal selber hinterfragen. Warum will ich eigentlich ans Wasser? Will ich das überhaupt? Ja, ich will. Also hat man auch verschiedene Möglichkeiten, durchaus ja nochmal so ein bisschen die Selbstreflexion mal mitzunehmen. Also von daher, nein, kann ich das auf jeden Fall teilen. Wo denkst du, geht deine Reise jetzt noch hin? Also 13 Monate Selbstständigkeit, also von daher...
Ich betrachte das gerade als eine ganz große Spielwiese, herauszufinden, was ich eigentlich wirklich gerne mache und mir den Traumjob zu bauen. Also der ist ja, also es ist ja schon mein Traumjob, aber ich merke zum Beispiel jetzt auch gerade, ich spreche unheimlich gerne live mit Menschen. Also möchte ich eigentlich noch viel mehr die Chance nutzen, bei Vorträge zu halten, Workshops zu geben. Und ich würde zwar sicherlich auch gerne mal ein Fachbuch schreiben, aber ich glaube, noch weiß ich nicht genug über mein Thema, weil das ist eben genau die Krux. Je mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du eigentlich gar nichts weißt. Und ich finde das gerade am allerspannendsten, zum allerersten Mal in meinem Leben in diese ganzen Branchen hineinzublicken. Ich war vorher wirklich nur immer, weiß nicht, Maschinenbau, Automobilindustrie, so ein bisschen 3D-Druck. Und jetzt gerade eröffnen sich mir ganz neue Horizonte mit Landwirtschaft, Bauunternehmen, mit Sensortechnik und Medizintechnik. Und ich verstehe auf einmal, dass es so viele gleichartige Probleme gibt über diese Branchen hinweg. Das macht irgendwas mit mir und ich versuche herauszufinden, gibt es denn auch Lösungen, die allen helfen könnten? Was könnten wir von anderen Industriebereichen lernen? Das finde ich unheimlich spannend und ich bin immer wieder begeistert, wie andere Menschen, die von mir oder dem Canvas-Modell erfahren, dann auf mich zukommen und mir ihren Painpoint schildern und mich dadurch auch irgendwie inspirieren und motivieren, mein Modell weiterzudenken, anzupassen. Ich habe es neulich zum Beispiel mal mit dem Golden Circle von Simon Sinek gemashupt, weil es der Anwendungscase erfordert hat und genauso betrachte ich einfach die Welt. Also mit dem, was ich weiß, kann ich immer wieder neue Antworten schaffen, um Menschen zu helfen, mit einer neuen Perspektive einfach ihr Problem zu lösen. Mhm. Unbefangen mit dem Wissen, dass es vielleicht nicht perfekt ist, aber mit dem Wissen, dass es anhand des Canvas-Modells auf jeden Fall sehr systematisch funktioniert, meisterbar ist, für alle nachvollziehbar. Und das gibt mir auch so eine gewisse, weiß nicht, Sicherheit, dass ich eigentlich jede Herausforderung meistern kann. Also ich habe eh eine super gute Auffassungsgabe. Das heißt, du könntest jetzt hier eine Milliarde Informationen auf diesen Tisch auspacken. Ich würde den roten Faden dann finden. Mir macht das voll Spaß. Also nichts kann mich da schocken. Deswegen, ja, ich bin noch nicht an meine, weiß nicht, mentalen Grenzen gekommen. Deswegen, ich mache einfach weiter und schaue, was dieses Jahr bringt und was ich noch bei mich selber lernen kann. Also allein, was ich letztes Jahr über mich gelernt habe, war so viel mehr, als ich in meinem ganzen Leben wahrscheinlich über mich gelernt habe. Deswegen bin ich einfach nur total froh, dass ich den Weg gegangen bin. Also für alle, die sich selbstständig machen wollen, das ist eine super gute Entscheidung. Wenn ihr diesen Wunsch hegt, dann folgt dem Impuls.
Machen.
Einfach machen, genau. Es kann eigentlich nichts schiefgehen, außer dass man vermutlich was Neues über sich erfährt.
So, na dann war das ja eigentlich schon fast der Schlusssatz.
Vielleicht, also, ja.
Vielen Dank für das Gespräch, für den Einblick in deine Welt.
Es hat so viel Spaß gemacht. Danke für die tollen Fragen.
Ja. Also ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer auch einiges an Infos für sich mitnehmen konnten. Vielen Dank an dich. Wie gesagt, wir blenden mal Marketing Canvas ein.
Danke sehr.
Und verlinken mal zu dir. Und wer Lust hat, schaut sich es einfach mal an. Ansonsten vielen Dank fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald.
Ciao. Tschüss.